Hier ist Punkt und Komma, der Podcast von Literatur Rheinland.
Wir sind in Nettetal in einem kleinen Raum. An der Decke hängt ein kleiner Kronleuchter und an den Wänden jede Menge Bilder, wenn da nicht jede Menge Bücher sind in großen Regalen. Hier steht ein Grammophon, daneben stapeln sich Verlagsprogramme, daneben wiederum Fotos und kleine Vögel als Statuen und ein kleiner Koffer auf einem sehr schönen alten Schreibtisch. Es ist ein Büro, ganz offensichtlich eins von einem kreativen Geist und der sitzt auch schon hier neben mir. Wer bist du denn eigentlich?
Hallo Till, herzlich willkommen. Ich bin der Dinscher.
Dem dieses Büro gehört. Wo sind wir hier?
Wir sind hier am Niederrhein in Nettetal. Nettetal ist eine Gemeinde mit 7 Dörfern. Und unser Dorf hier heißt Lobberich. Hier in Lobberich bin ich geboren. Und hier lebe ich jetzt auch seit 43 Jahren.
Und arbeitest als, naja, was ist deine Berufsbezeichnung? Autor, Verleger, Dichter, Freigeist?
Also da habe ich die Kontrolle über mein Leben verloren. Ich weiß es auch nicht. Ich schaue einfach, wo man Geld schaufeln kann. Mit Lyrik. Und ja, platziere die Berufe immer wieder anders. Aber nein, vor 11 Jahren haben wir hier den Edi Verlag gegründet. Und hier der Raum, der war frei. Ich musste damals mit meinen Eltern darüber sprechen, ob die mir das zur Verfügung stellen können. Die haben es mir erlaubt. Und seitdem bin ich hier in meinem Katakomben und mache den Verlag. Das hier ist auch mein Schreibtisch. Hier arbeite ich an meinen eigenen Texten. Und ja, die Provinz hat ja auch so einen Luxus, ne? Du hast die Ruhe. Du bist überall in 2 Minuten und bist trotzdem mit der ganzen Welt vernetzt. Und das sind so die Vorteile der neuen Zeit. Du musst nicht unbedingt in Berlin oder in Luxemburg, Berlin, Köln oder was weiß ich sein. Auch in Nettetal kann man Geschäfte machen.
Ganz offensichtlich. Du hast so viele Dinge angesprochen, ich versuche sie mal zu sortieren und fange mal nochmal bei dem Schild an, das du an der Tür kleben hast. Elif Verlag, den hast du, den habt ihr vor 11 Jahren gegründet, hast du gesagt. Ja. Und es ist ein Verlag hauptsächlich für Lyrik, würdest du sagen? Oder wie bezeichnet sich ja Elif Verlag? Was machst du und warum hast du damit angefangen?
Der Schwerpunkt ist Lyrik. Aber in der Zeit haben wir auch Prosa von Hausautorinnen veröffentlicht. Also es hat damals in Köln angefangen, wir saßen alle in einer Kneipe, ich war ein bisschen besoffen und auch alle so ein bisschen wehleidig. Ja, wo können wir unsere Texte unterbringen, keiner möchte Lyrik veröffentlichen. Dann habe ich auf den Tisch gehauen und habe gesagt, Leute, ich gründe jetzt einen Verlag und werde euch das Leben retten. So großkotzig hat das Ganze angefangen. Und dann habe ich hier bei Stadt Nettetal den Gewerbeschein angemeldet, hat ja 25 Euro gekostet. Ich wusste, wir haben ja auch eine Druckerei Fegers, mit denen war ich schon in Kontakt. Und dann kamen die Bücher von Anke Glasmacher und Christoph Danne. Mhm. Und ich habe die Auslieferung angerufen, das war die KNV, und habe der Dame gesagt, ich habe hier jetzt den Verlag des Jahrhunderts gegründet, wie ist eine Zusammenarbeit möglich? Sie hat einfach aufgelegt.
Man versteht es nicht.
Und nach 2 Wochen habe ich sie nochmal angefragt, natürlich viel bescheidener, mit einem anderen Ton, ob wir nicht bitte zusammenarbeiten könnten. Ich brauche eine Auslieferung. Und sie war damit einverstanden. KNV hat 300 Exemplare von uns bekommen und nach einem Jahr kamen 289 Exemplare wieder zurück. Es hat mit Scheitern angefangen. Und dieses Scheitern zeigt sich immer wieder. Aber mittlerweile finde ich es lustig. Es gehört einfach zu Elif Verlag. Ne? Und wenn es gar nicht mehr geht, dann weiß ich nur, Es muss weitergehen, es wird weitergehen, weil es passiert ja nicht zum ersten Mal. Und bevor man den Kopf in den Sand steckt, sucht man einfach nach Lösungen. Und die findet man auch hier. Der Vorteil ist auch hier der Gücheter-Clan. Also mein Umfeld, also die auch alle hier in Nettetal leben, die haben den Elif Verlag auch sehr gefördert. Wenn ich mal die Druckerei nicht bezahlen konnte oder das Papier oder die Bindung oder die Messe. Also ein Telefonanruf hat immer gereicht. Leute, ich brauche jetzt 500 Euro für die Druckerei, sonst bekomme ich die dritte Mahnung. Und dann waren die 500 Euro nach einer Stunde hier auf dem Tisch. Das hat mir auch geholfen. Und 2016 ging es dann bergab. Da hatten wir ein Programm, was eigentlich alles geändert hat. Das war das Debüt von Özlem Özgül Dündar, das Buch Die Muse der Mäuse von Uwe Michel Gutschan, Lyrik für Kinder. Und unsere erste Zusammenarbeit mit Wolfgang Schiffer aus dem Isländischen, denen zum Trost, die sich in ihrer Gegenwart nicht finden können, von Ragnar Helgi Olafsson. Und alle drei Bücher, also die erste Auflage, waren nach 2 Wochen vergriffen. Da ging es bergab.
Du meinst wahrscheinlich bergauf, so wie man es.
Ach so, weil ich immer noch im Scheitern drin bin. Bergauf. Ich komme ja gar nicht mehr aus dem Konzept raus.
Wobei, es ging gewisserweise auch bergab, weil der Elef hat richtig Fahrt aufgenommen und es brauste.
Ja, danke für die Korrektur. So ist es bergauf.
Es ging auf jeden Fall nochmal richtig los, aber ich wollte auch generell schon einwenden, wenn du sagst scheitern, dann möchte ich doch hinzufügen, immer weiter scheitern, auf immer höherem Niveau scheitern und sich immer so weiter fortscheitern, sodass es eigentlich gar kein Scheitern mehr ist. Denn Elif gibt es immer noch und Elif ist wahnsinnig präsent und bekannt in der Szene, in der Literaturlandschaft und hat sich damit ja von vielen anderen Verlagsprojekten, die mit großen Ambitionen gestartet sind, auch ein Stück weit fast abgesetzt, denn viele mussten auch vor der Realität kapitulieren und sagen, gut, ich hatte die 500 Euro an der und der Ecke nicht oder andere Sachen haben nicht funktioniert oder mein künstlerischer Anspruch hat sich so ein bisschen verlaufen oder weiß ich nicht was und jetzt gibt es viele Verlagsprojekte nicht mehr. Elif gibt es nach all dieser Zeit immer noch und hier neben mir liegt ein Stapel Verlagsprogramme, auf dem steht Elif Spitzenverlag ohne deutschen Verlagspreis. Was ja zeigt, dein Selbstbewusstsein hast du unterwegs auch nicht verloren und deinen Sinn für Witz.
Nein. Das hilft mir ja. Und ich liebe diese Komödie. Also ich drehe hier irgendwelche Szenen, die ich später mit der Öffentlichkeit teile. Und das war jetzt unser Titel, Spitzenverlag ohne Verlagspreis. Also das mit dem Verlagspreis hat ja vor 6 Jahren hier in Düsseldorf bei der Kunststiftung angefangen, wo wir über 60, 70 Verlage zusammenkamen und dieses Anschreiben an Kulturministerium zusammen formuliert und besprochen haben. Und leider wurden in den 6 Jahren einige Verlage, die an dem Tag dabei waren, einfach ausgeschlossen, ausgegrenzt von der Jury. Und was ich dann schade fand, die Kollegen, Kolleginnen, die an dem Tag dabei waren und die in der Zeit auch 2, 3, 4 Mal den Verlagspreis bekommen haben, bis heute kein Wort verlieren. Also sich einfach stumm geschaltet haben. Und das finde ich nicht so ganz fair. Ich gönne allen den Preis. Also die sollen meinetwegen 5-mal, 100-mal, 1.000-mal den Preis bekommen. Ich weiß, dass die es verdienen. Mein Problem ist nur, dass einige Verlage, die an dem Tag eingeladen und mitgewirkt haben, später einfach ausgeschlossen wurden und niemand darüber sprach. Das war mein einziges, oder das ist heute immer noch mein einziges Problem. Jetzt sage ich, okay, wir haben den Verlagspreis nicht, aber wir sind immer noch der beste Verlag, der Spitzenverlag. Ob man es mir glaubt oder nicht, das ist eine ganz andere Sache.
Nun hast du schon gesagt, dass du den Verlag ursprünglich betrunken in Köln gegründet hast, weil du mit anderen Leuten zusammensaßt und ihr gesagt habt, niemand will unsere Lyrik verlegen. Das heißt, du hast schon davor Lyrik geschrieben, wahrscheinlich immer schon geschrieben. Wie verträgt sich das Schreiben denn mit der Arbeit als Verleger? Wie bringst du beides unter einen Hut? Hat das von Anfang an gut funktioniert?
Ja, Also die Rolle als Verleger ist also in den letzten Jahren viel dominanter geworden. Aber das war auch eine bewusste Entscheidung. Weil für mich war es immer zu wenig, wenn man selber irgendetwas aufs Papier bringt, und dann ist es schon aus, Schluss. Also ich wollte mehr aktiv sein. Das bedeutet auch die Texte. Ich sehe Elif ja auch eine Werkstatt, wo viele Köpfe zusammenkommen und zusammen produzieren und auch sich gegenseitig inspirieren. Und so bringt man Texte, Produkte zusammen, die es vorher nicht gab. Und dieses Abenteuer finde ich sehr, sehr spannend. Und ich lerne ja auch sehr viel von anderen Autoren, Autorinnen. Das hält mich immer frisch. Und dieser Austausch, also ist besonders in den letzten Jahren immer lebendiger geworden. Ich besuche meine Autorinnen oder die besuchen hier das Elif-Büro. Und alles fängt mit Gesprächen an. Wir reden stundenlang darüber, was wir als nächstes machen wollen. Und dann gibt es ja die übersetzten Bücher. Also mit Island hat es ja angefangen. Nee, Entschuldigung, mit den Gedichtbänden aus der Türkei hat es angefangen. Vor Island hatte Özlem Özgül schon zwei Bände aus dem Türkischen übersetzt. Und dann Island, dann aus dem Holländischen, und aus dem Norwegischen, aus dem Amerikanischen, aus dem Spanischen. Und jetzt sehe ich das Ganze auch so ein bisschen, ich überspitze es, also so wie eine Art Weltkulturerbe. Also hier das Büro, wo alle Nationen, nicht alle, aber viele Nationen, viele Sprachen zusammenkommen. Und dann kommt daraus ein Produkt. Und ich bin sehr glücklich, dass ich in diesem Prozess dabei sein darf. Meine Arbeit ist natürlich mehr, also die Verwaltung zu klären, also Marketing mit den Buchhändlern, weil wir haben immer noch keinen Verlagsvertreter. Ne? Das ist auch so ein seltsames Thema, darauf kommen wir später zu. Und mit der Presse in Kommunikation zu bleiben. Dann kommt aber auch so die Phase, wo ich sage, ich muss auch mal alles runterschütteln, was sich bei mir also in der Zeit zusammengestaut hat. Und dann schließe ich mich hier ein, nehme alles aus dem Stecker raus und schreibe.
Das heißt aber, das Schreiben passiert bei dir wirklich auch zumindest teilweise an dem Ort, an dem wir gerade sitzen und der eben zugleich das Verlagsbüro ist, wo sich die neuesten Exemplare stapeln, wo Papier herumliegt und Umschläge für die Verschickung und wo eben dieser schöne alte Schreibtisch steht, vor dem wir gerade sitzen und aus dem Fenster in den Garten schauen können. Übrigens, wenn man auf der Tonaufnahme einen präsenten Vogel hört, der sitzt hier in der Nähe des Fensters und gibt immer wieder Kommentare zu unserem Gespräch dazu, aber vielleicht hört man ihn auch gar nicht. Ich wollte es nur einmal erwähnt haben. Du schreibst also, um zurückzukommen auf die Frage, hier an diesem Schreibtisch dann auch deine Sachen, obwohl um dich rum die Elif-Organisation sozusagen immer präsent ist?
Also hier sammle ich alles
In den
und in
Schubladen.
den Schubladen, aber geschrieben wird überall. Also ich kann überall schlafen, Tim. Das habe ich auch in diesen 11 Jahren gelernt. Das kann eine Parkbank sein, das können zwei Stühle sein. Ich kann auch überall schreiben. Was mir hilft, also die besten Geschichten oder die besten Bilder findet man auf der Straße. Ich habe immer auch so ein Diktiergerät dabei. Also heute benutze ich das Handy, glaube ich, mehr als das Diktiergerät. Und dann spreche ich die Texte ein. Und bau dann auf. Und also es wird hier wie bei allen anderen zuerst mal gesammelt. Und dann wird an diesem Bild gearbeitet. Ne? Also manchmal dauert es wochenlang und manchmal ist man in 5 Minuten fertig. Ne? Und hier ist es, hier läuft die Musik ununterbrochen, die Kerzen brennen. Egal, was ich tue, ob ich Bücher eintüte oder an meinen Texten arbeite, also Pressemitteilungen formuliere, Ich habe hier so meine eigenen, wie nennt man das? Ja, so eigene Regeln, eigene. Ich habe jetzt das richtige Wort dafür nicht gefunden. Schlag doch mal was vor.
Ich weiß auch nicht, deine eigene Dinger-Zauberwelt, würde ich sagen.
Ja, ja. Und das hilft mir. Mhm. Deshalb nehme ich hier auch diese, also, oder ich bewerbe mich niemals für diese Stipendien, also mit Residenzpflicht oder ich fahre durch das ganze Land, mache meine Lesungen, präsentiere das Verlagsprogramm, aber spätestens nach 3-4 Tagen muss ich wieder nach Nettetal kommen. Mhm. Also hier in diesem Territorium fühle ich mich sehr wohl.
Ein Biotop vielleicht.
Ja, so kann man es auch nennen. Ja.
Mit dem, was du geschrieben hast, hast du allerdings auch immer mehr schöne Aufmerksamkeit bekommen. Zuletzt auch den Peter-Huchel-Preis, der Gedichtband Mein Prinz, ich bin das Ghetto, der war ja sehr präsent und ist es weiterhin. Und viele Veranstaltungen und Lesungen sind gemacht worden. Es gibt von Wolf Wondratschek ein bekanntes Zitat über seinen Verleger Michael Krüger, damals vom Hansa Verlag, wo Wondratschek gesagt hat, mein Verleger hat ja viel mehr Preise für seine Texte bekommen als ich, so kann ich eigentlich nicht arbeiten. Ich glaube, er hat es noch unfreundlicher gesagt, ich paraphrasiere. Ist das denn für deine Autorinnen und Autoren ein Problem, dass ihr Verleger jetzt auch als Autor und als Dichter so prominent und bekannt ist?
Diese Frage sollte man an die Autorinnen stellen. Und wenn ja, dann ist es nicht mein Problem. So einfach ist es. Aber nein, also manche halten sich zurück. Aber von vielen habe ich natürlich auch Gratulationen bekommen. Die haben sich mitgefreut. Ich weiß, Thorsten Krämer hat geheult. Das waren so Freudetränen. Und also man bewegt ja zusammen. Heute, wenn ich als Autor unterwegs bin, versuche ich ja auch den ganzen Verlag mitzunehmen, zu präsentieren, egal wo es möglich ist. Mhm. Und also das eine ist wieder für das andere gut. Also wie gesagt, für mich gibt es keine Abteilungen. Ich möchte Geschichten erzählen, als Verleger oder als Autor. Das ist mein Standpunkt. Das ist meine Arbeit. Und alles andere, also was die Leute darüber denken wollen, interessiert mich weniger.
Eine Geschichte, die du jetzt ganz aktuell erzählst, liegt hier vor uns. Unser Deutschlandmärchen heißt das Buch. Wenn wir diesen Podcast aufnehmen, dann ist es noch ein bisschen hin, bis es offiziell erscheinen wird. Allerdings habe ich gerade schon von dir im Vorgespräch gehört, es sind schon ein paar Exemplare quasi auf einem Schwarzmarkt im Umlauf. Zumindest gibt es schon Leute, die dir mit dem Buch in der Hand begegnen. Das ist allerdings jetzt ein auch recht umfangreicher Prosatext, also keine Lyrik mehr, sondern offenbar erzählende Literatur im klassischen Sinne. Was hat es damit auf sich? Wie kam es zu diesem neuen Buch?
Also ich war jetzt überrascht. Am Freitag habe ich in Ulm gelesen und Samstagabend in Heidelberg. Und es kamen schon zwei Leute mit diesem Buch an und wollten es signiert haben. Der Erscheinungstermin ist der 7. Oktober.
November.
Entschuldigung.
Sagtest du.
7. November. Ja, ja, der 7. November. Und ja, aber es kann sein, dass die Auslieferung diesen Termin übersehen hat und die Bücher einfach aus... Das kann möglich sein. Es ist ja so, dieses Deutschlandmärchen, daran arbeite ich jetzt schon seit 5 Jahren. Ein ganz kurzer Auszug, aber auch in einer ganz anderen Form, kam ja auch schon auf die Theaterbühne in Essen, im Katakomben-Theater. Der gesamte Text wurde von 6 Frauen und von 3 Männern gesprochen auf der Bühne. Und als dann die Idee kam, daraus einen Roman zu basteln, habe ich natürlich überlegt, wie, also diese Frage wie, weil bis dahin habe ich mich mehr mit Lyrik auseinandergesetzt. Also meine Stimme habe ich in dieser Richtung gefeilt. Und natürlich war dann auch so der Gedanke, Okay, als Lyriker haben die Leser, die Leserinnen dich aufgenommen, die kennen dich so. Und wir wissen ja auch, dass viele Lyriker, Lyrikerinnen mit ihren Prosawerken nicht so erfolgreich ankommen. Und dann kam die Idee von Nicola Richter, daraus ein Buch zu machen. Die erste Idee von ihr war, so diese kurzen Texte, die ich in sozialen Netzwerken poste, über meine Familie, über meine Mutter, diese Texte zusammenzubringen und so als Collage zu veröffentlichen.
Man muss ganz kurz dazu sagen, Nicola Richter ist die Verlegerin des Mikrotext-Verlags in Berlin, also hat einen eigenen Verlag und macht eigentlich nur digitale Bücher oder auch vornehmlich, aber manchmal eben auch gedruckte
Ja,
große.
also darauf wollte ich gleich noch kommen, aber
Entschuldige.
gut, nee, gut, dass du mir den Part übernommen hast. Also Nicola Richter, das Buch erscheint im Mikrotext. Ich bin auch sehr, sehr glücklich, weil die Zusammenarbeit, die lief reibungslos und wir haben uns immer verstanden. Und diese ganze Offenheit, also zwischen Autor und Verlegerin, also findet man sehr, sehr selten. Also ich komme ja aus dieser Branche und weiß, wie es abläuft. Und sie hat alle meine Ideen irgendwie aufgenommen, damit gearbeitet und mit dem Resultat bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja, und ich komme wieder zurück, wie es zu diesem oder wie es zu diesem Text kam. Nicola wollte diese kleinen Texte haben, die ich im sozialen Netzwerk gepostet habe. Und ich habe ihr das Angebot gemacht: Nicola, lass mir diese kleinen Texte mal so sein, wie sie sind. Die sind auch nur für soziale Netzwerke gedacht, mit 1000 Rechtschreibfehlern. Und ich fange von vorne an.
Okay.
Und weil ich wollte auch diese Reise nochmal von Anfang bis zum Schluss genießen. Die Uroma, sie kommt aus Kavala, aus Griechenland. Damals gab es ja diesen Völkeraustausch zwischen Griechenland, Türkei. Und dann übernimmt meine Oma, die in Ägäis geboren ist, die Stimme von ihrer Mutter. Und dann meine Mutter von ihrer Mutter, also von meiner Oma. Und irgendwann geht es mit der Stimme von Dinscher weiter. Also so eine Spanne, wo sich die Stimmen immer wieder wechseln. Und wenn man die Sprache, also einen Einblick in die Sprache gewinnen möchte, ist es immer seltsam, als Autor über seine eigene Sprache zu sprechen. Das überlasse ich lieber den Lesern, Leserinnen. Was ich nur dazu sagen kann, ich hatte das Glück, lieber Till, ich habe so eine ganz große Palette geschenkt bekommen von diesen Frauen, wo drauf ganz viele Kulturen, ganz viele Mentalitäten, ganz viele Sprachen aktiv waren und heute immer noch aktiv sind. Also wenn man jetzt diese Ägäis nimmt oder Ionien, also diese ganzen Chöre, die Solos und die ganzen Arenas und dann kommt Ägäis, dann Mittelanatolien mit diesen ganzen unterschiedlichsten Kulturen, Kurden, Armenier, Assyrer, die natürlich auch einen großen Einfluss hatten, diese ganzen Gesänge, Lieder, Märchen, Geschichten, die ich von meiner Oma mitbekommen habe, die haben meine Sprache natürlich beeinflusst. Und ganz ehrlich, auf dem Cover steht Roman, es ist auch ein Roman. Aber ich habe mit der Form, also das habe ich mir erlaubt, die Nicola, meine Verlegerin, war damit auch einverstanden. Und ich muss hier auch nochmal den Wolfgang Schiffer erwähnen, der mich als Lektor unterstützt hat. Die haben es auch so akzeptiert. Die waren mit den Bildern einverstanden. Manche Bilder, die sind eins zu eins transportiert. Also da war die Überlegung, wie hätte jetzt meine Mutter, also diesen Satz formuliert. Und das habe ich eins zu eins übernommen. Also in deutscher Sprache sieht es so aus, als ob das Bild schief hängen würde, aber es ist nicht schief. Ich wollte es nur nicht korrigieren. Und manches ist einfach schöner, wenn man sie nicht mehr korrigiert. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe es geliefert. Es ist jetzt als Buch da, am 7. November erscheint es und die Leser, Leserinnen werden schon ihre eigene Meinung bilden.
Jetzt hast du schon erzählt, dass du auf sozialen Netzwerken also immer wieder Sachen geteilt hast, kleine Geschichten, kleine Szenen, Stories aus deinem Leben, aus deinem Familienleben, aus deiner Geschichte und das auf große Resonanz gestoßen ist und es eben dann damit den Startschuss für dieses Buch gegeben hat, was nochmal ja viel größer und nochmal ganz anders und eigen den Bogen deiner Familiengeschichte und deiner Reise sozusagen spannt. Bist du denn auch nervös, wenn dieses Buch jetzt rauskommt und sozusagen dieser riesige Teil deiner Identität mit der Welt geteilt wird? Das ist ja auch was sehr Intimes, stelle ich mir vor.
Also Literatur hat ihre eigene Realität, hat ihre eigene Wahrheit. Also ob der Dinscher jetzt ganz groß in diesem Text eine Rolle spielt, das weiß ich nicht mehr. Darüber mache ich mir auch gar keinen Kopf. Ich bin einfach glücklich. Also wie die Resonanz sein wird, das kann ich dir, also das weiß ja keiner. Also vielleicht fängt es nächste Woche schon mit Verrissen an. Die Presse hat ja das Buch. Was für mich sehr viel bedeutet und auch sehr wichtig ist, ich bin mit dem Text zufrieden. Ich habe den Text geschrieben, den ich schreiben wollte. Und auf alles andere habe ich keinen Einfluss mehr. Und deshalb, also dieser Gedanke, ob es jetzt ankommt oder nicht, das beschäftigt mich nicht so viel. Nein. Ich denke, diese Zufriedenheit oder dieses Stimmigsein mit sich selbst ist viel wichtiger, weil alles andere hilft ja gar nicht mehr.
Tatsache.
Also das Leben ist sowieso nicht so einfach, ne? Und man sollte es nicht komplizierter machen.
Wo du gerade davon sprichst, dass das Leben nicht so einfach ist, als Lyriker und jetzt auch Romanautor und als Verleger eines Kleinverlags, weißt du sicher, dass es auch nicht immer ganz leicht ist, sich finanziell über Wasser zu halten in diesem Business. Hattest du jemals den Anspruch, dass trotzdem deine reine künstlerische und verlegerische Arbeit alle Kosten decken muss? Oder wusstest du immer, ich muss irgendwie mit Brotjobs, wie es dieser Tage im Literaturbetrieb häufiger auch mal thematisiert wird, früher war das ja so ein bisschen totgeschwiegen, dass alle irgendwie auch was anderes arbeiten müssen, häufiger auch mit Brotjobs sozusagen irgendwie aushelfen. Wie stehst du dazu? Glaubst du, Kunst sollte sowieso nicht groß bezahlt werden und ich arbeite einfach irgendwas anderes? Oder strebst du eigentlich dahin, dass das dein Dasein und deine Familie sozusagen ernähren kann?
Natürlich. Also man kann jetzt auch nicht von jedem Künstler, Künstlerin erwarten, dass sie nochmal so einen Brotjob annehmen. Also es ist Knochenarbeit. Schreiben ist auch Knochenarbeit, wenn man es ernst nimmt. Und also ich habe es niemals als Hobby gesehen. Auch in den Zeiten nicht, wo ich keinen Cent davon verdient habe. Ich habe es immer als Arbeit gesehen. Und heute ist es so, du weißt es, ich habe eine kleine Stelle als Staplerfahrer hier an der Grenze, aber das hat einen ganz anderen Grund. Ich bin ja aus diesem Arbeitermilieu gekommen. Also ich habe meine Ausbildung als Werkzeugmechaniker gemacht, nachher nochmal 14, 15 Jahre als Werkzeugmechaniker gearbeitet. Ich liebe diese körperliche Arbeit. Also dieses Schwitzen und dieses Hin und Her, dieses Tragen, irgendetwas montieren, auseinanderbauen. Und irgendwann, diese Stelle hatte ich, habe ich jetzt auch seit 3 Jahren. Es war so, irgendwann hatte ich auch so das Gefühl, wenn ich allein nur in dieser Literaturbranche, also in der Verlagsbranche, unterwegs bin, wird mich das irgendwann mal krank machen. Weil du bist jeden Tag mit irgendwelchen Egos, mit irgendwelchen Hierarchien, kommst du zusammen. Und dann musst du alles, also jede einzelne Tat, jedes einzelne Wort auf die Waage stellen und überlegen, ob das auch überhaupt richtig ist. Und das ist ein bisschen gegen meine Natur. Und als dann dieses Angebot von einer Freundin von mir kam, Dinscher, wir brauchen einen Staplerfahrer, aber nur für 2 Wochen. Könntest du es übernehmen? Habe ich sofort zugesagt. Es war für mich auch eine Art Therapie, jeden Morgen mit irgendwelchen Lkw-Fahrern aus Polen, Ukraine, Rumänien, England, London zusammenzukommen. Und das ist ja auch so eine andere Art der Poesie. Also dieses Zusammenkommen und auch der Versuch zu kommunizieren. Und dieser Job hat mir wieder diese Realität geschenkt, die ich auf diesem Weg als Autor und Verleger ein bisschen vermisst habe. Und so haben wir so ein Gleichgewicht. Mittlerweile ist es so, dass ich nur zur Firma fahre, wenn auch eine größere Lieferung kommt, also wenn die mich wirklich brauchen. Also ich bekomme dann einen Tag vorher Bescheid von meiner Chefin Sonja oder von meiner Mitarbeiterin Dimitri. Das ist auch so der Luxus, den die mir gönnen. Dienstja, du gehörst immer noch zu uns, aber du kannst auch jederzeit frei nehmen. arbeite an deinen Büchern. Wo waren wir stehen geblieben? wenn du mich fragst, als Verleger und als Autor, natürlich, also was heißt natürlich, aber seit 3 Jahren, 3,5 Jahren kann ich davon leben. Mhm. Momentan sehe ich das auch so als eine Aufbau-, Ausbauphase. Alles, was mehr an Geld in die Verlagskasse kommt, kommt nicht auf das Konto, sondern es werden neue Ideen entwickelt, wie man das alles verbessern kann, wie man den Druck verbessern kann, wie man also mit Gestaltern mehr an Alternativen arbeiten kann. Mhm. Also das Geld wird wieder dafür investiert. Jetzt, ich habe es dir heute sofort gezeigt, im November kommt der erste Poesiebrief, wo 6 Lyriker, Lyrikerinnen jeweils 3 unveröffentlichte Gedichte auf meine Bitte hin eingereicht haben. Und die erste Ausgabe geht jetzt bald als eine Aktion raus. Jeder, der bei Elif ein Buch bestellt über die Webseite, bekommt es von uns auch als Geschenk zugeschickt.
Ich mache einfach noch ein bisschen Werbung für diesen Poesiebrief, weil du ihn mir gerade gezeigt hast. Es ist sehr schön, hinter uns liegen die 2 Prototypen, der eine sozusagen als Vorbild und der andere, der, den du jetzt quasi hast entwerfen lassen. Und das sind schöne Leporello-artige Manuskripte mit einem selbstgemachten Siegel drauf. Also es ist ein roter Wachspropfen, der eigenhändig vom Verleger, wenn ich das richtig verstanden habe, zum Siegel gemacht wird.
Die Briefe, die wurden am Samstag geliefert, wo ich in Heidelberg war. Und heute Morgen habe ich es ausgepackt. Und bevor du kamst, das war so die erste Probe, ob es auch mit dem Wachs gut, ob ich es auch gut hinkriege, ob es mit dem Stempel so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, es klappt. Also ich brauche noch ein bisschen Übung, wie du siehst. Aber morgen Nachmittag wird auch der Wolfgang Schiffer kommen, der ja auch mit dieser Idee ankam. Mhm. Also das Originale davon gibt es in Island seit Jahren schon. Das macht der Ragnar Helgi Olafsson. Und wir haben ihn gefragt, ob wir das auch hier in Deutschland produzieren dürfen. Mhm. Die Zustimmung kam und jetzt versuchen wir es mal.
Dinja, bevor ich dich allzu sehr vom Prägen und Versiegeln abhalte, biege ich jetzt in unseren Schlusssport ein. Wir haben am Ende dieses Podcasts immer noch 5 kurze Fragen, die einfach standardisiert sind. Und die werde ich jetzt der Reihe noch dir vor die Füße werfen.
Das sind die schlimmsten Fragen.
Das sind die schlimmsten Fragen, genau. Deswegen, ich gucke auch schon ganz angestrengt auf mein Handy, damit ich dir nicht in die Augen schauen muss dabei. Nein, ich muss sie ja einfach ablesen. Die erste ist auch relativ simpel. Empfiehl mal ein Buch.
Oh Gott, 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 Gott. Ich sag einfach, also ich hatte jetzt 3 Bücher in meiner Tasche und Die Eistaucher von Kaschka Breuler.
Okay, sehr gut. Und gibt es auch, zweite Frage, ein Buch, das du vermutlich niemals lesen wirst?
Nein. Warum nicht? Also auch das schlechteste Buch der Welt hat irgendetwas zu sagen. Und nein, ich schaue überall rein.
Welche literarische Figur würdest du gern einmal treffen?
Also literarische Figur. Also es war ja bei ihr ein Doppelleben, ne? Sie war die Dichterin, sie war auch, aber auch die literarische Figur. Else Lasker Schüler.
Gute Antwort. Vierte und damit vorletzte Frage: Was ist der Sinn des Lesens?
Entdecken und den Raum vergrößern.
Sehr gute Antwort. Und letzte Frage: Unser Podcast heißt Punkt und Komma. Bist du Punkt oder Komma?
Immer Koma.
Vielen Dank, Dinja, für dieses Gespräch.
Ich danke dir, lieber Till. Schön, dass du hier warst.
Das war Punkt und Komma, der Podcast von Literatur Rheinland. Gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Alle Folgen gibt es auf literatur-rheinland.de und überall, wo es Podcasts gibt.